Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt.
Ja, und bin ich ganz genauso.
Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und Oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut. Ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut.
Oh, klingt richtig, richtig geil. Ich finde so, oh, Karamell, da bin ich einfach immer zu haben. Da bin ich eine Karamellmaus. Aber den Aufstrich, von dem hast du mir auch erzählt, den hast du fast aufgegessen, oder?
Ja, ich bin eigentlich treue Schokoaufstrichesserin von einer bestimmten, sehr bekannten Marke. Und ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, der wurde abgelöst von Crazy Hazel. Und der schmeckt genauso. Nee, der schmeckt nicht genauso. Der schmeckt sogar noch viel besser und viel schokoladiger. Es ist wirklich, ich komme da immer noch nicht drauf klar.
Nee, ihr glaubt das jetzt auch nicht. Ja. Ich habe das auch nicht geglaubt. Chanur hat mir davon erzählt und ich habe ihr das auch nicht geglaubt. Und dann habe ich den probiert und es ist ja einfach so verrückt. Der schmeckt wirklich genauso. Und als wäre es die, ich habe es damit verglichen, als wäre es die große Schwester von dieser Sache. Nämlich noch besser, noch schokoladiger, noch das Geschmacksprofil ist noch tiefer. Und ich finde es so verrückt, weil die Produkte von Ahead weniger Zucker haben als die gängigen Marken. So, und da kommen wir jetzt kurz zum Thema, ihr schaltet jetzt nicht ab. Wir sind Selfcare-Mäuse und die versuchen ihren Körper zu verstehen. Und da geht es auch ein bisschen um Ernährung. Ich als Ernährungssportmaus, die jetzt angefangen hat, ein bisschen laufen zu gehen, musste mit 25 Jahren, so lange hat es gedauert, lernen, dass es nicht immer um Schwarz und Weiß in der Ernährung geht. Es geht nicht um den bösen Zucker und auf der anderen Seite das tolle Gemüse, sondern es geht um Balance. Man muss eine Balance finden, um damit glücklich zu sein und um das auch auf Dauer durchziehen zu können. In gängigen Produkten sind nämlich zum Beispiel 50%, sehr, sehr häufig 50% leere Kalorien, also wirklich einfach nur raffinierter Zucker, um das Produkt zu füllen und dich davon, in Anführungsstrichen, abhängig zu machen. Ahead hatte davon aber auch genug und hat gesagt, nee, komm, wir füllen die 50% mit guten Dingen, damit die auch irgendwas mit sich bringen. Und da geht es jetzt um Ballaststoffe. Und wer davon noch nicht gehört hat, Ballaststoffe sind die kleinen Helfer, die in eurem Darm auch dafür sorgen, dass da alles ordentlich läuft, neben guten Bakterien. Aber Ballaststoffe füttern die guten Bakterien zum Beispiel eben auch. Und auf Dauer, wenn man darauf achtet und weniger Zucker zum Beispiel isst, mehr Ballaststoffe, dann ist das gut für euren Darm und auch deutlich besser für euren Blutzuckerspiegel, was dann zum Beispiel geringeres Risiko für Herzkrankheiten oder Typ 2 Diabetes gibt. Und jetzt Ernährungsstunde beendet, wir kommen zu den nicen Dingen.
Ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren, Leute. Wir können jetzt hier so viel erklären, wie wir wollen, aber eure kleinen Geschmacksknospen da auf der Zunge, die müssen es selbst mal erleben. Und mit unserem Code Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
Sounds of Crime.
Gewaltverbrechen auf Personen verletzt, einen Tod auf.
Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Für den heutigen Fall befinden wir uns in Bonn im Frühjahr 2017. Ausgewählte Namen habe ich geändert. Genau sagen, wie das Wetter an diesem 1. April war, kann ich natürlich nicht. Ich bin ja nicht die Wetterfee und kann darauf zurückblicken und daran erinnern kann ich mich auch nicht, wie es so in Deutschland war. Aber aus einigen vergangenen Jahren zu dieser Jahreszeit gibt es auf jeden Fall so ein paar Merkmale, die mir sehr im Kopf bleiben. Und da hat mir auch so ein bisschen unsere Praktikantin Luisa auf die Sprünge geholfen, die das ein bisschen ausformuliert hat. Und ich habe mich da sehr wiedergesehen in ihren Punkten, die sie genannt hat. Denn im Frühjahr, das ist eine Sache, die mir ganz besonders immer auffällt, ist, dass die Vögel viel, viel früher anfangen zu zwitschern und man schon aufwachen kann. Mhm. Das ist einfach so beruhigend, finde ich, wenn man eigentlich keinen Wecker braucht, sondern damit aufwachen kann.
Ich mag das, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich mag das sehr gerne, aber meine Katzen macht das extrem verrückt.
Der Geruch von frisch gemähtem Rasen liegt in der Luft und auch die ersten benachbarten Personen laden sich gegenseitig zum Angrillen ein. Wer deutsch sein will, muss grillen, würde ich da sagen. Das Naturschutzgebiet rund um die Sieg wird immer grüner. Vieles blüht fleißig. Dieses Naturschutzgebiet nennt man auch die Siegaue. Ich selbst war noch nie da, aber ich habe mir ein paar Bilder angeschaut und es sieht sehr idyllisch aus. Die Nächte werden immer lauer, sind aber doch noch recht frisch. Die Sonne kämpft sich zwischen schnell wechselnden Wolkendecken immer wieder hindurch. Und die meisten Menschen fangen an, die ersten längeren Tage draußen an der frischen Luft zu genießen. Der Vibe, der in der Luft liegt, lockt viele Leute aus ihren Wohnungen, denn der Sommer ist bereits in Sicht. Und so auch Lukas und Vanessa. Vanessa ist 23 Jahre alt, Lukas 2 Jahre älter als sie. Sie kennen sich schon, seitdem sie klein sind. Vor einer Weile hatte es dann zwischen beiden so ein bisschen geknistert und dann vor ein paar Monaten ist der Funke auch übergesprungen. Seitdem führen sie aufgrund ihres Studiums eine Fernbeziehung. Für das Wochenende haben sie sich jetzt in Bonn verabredet. Sie sind auf einer Feier von gemeinsamen Freunden und dann entschließen sie sich ganz spontan, in der Siegaue zelten zu gehen. Also packen sie ihren Schlafsack, das Zelt, Decken und Taschenlampen ein. Mit den gepackten Taschen stapfen sie dann durch das hohe Gras der Wiesen, ehe sie einen Platz finden, der für sie jetzt perfekt wirkt. Hier wollen sie heute Nacht also schlafen. Als sie ihr Lager aufgeschlagen haben, machen sie es sich so richtig gemütlich. Sie hören Musik, sie snacken und genießen die gemeinsame Zeit zusammen. Dass sie jetzt hier zusammensitzen, hat sich total spontan ergeben, wie ich eben gerade schon gesagt habe, denn eigentlich hätten beide den Tag über schon wieder im Bus oder Zug auf dem Weg nach Hause gesessen und ihren gemeinsamen Aufenthalt haben sie eben ganz spontan um einen Tag verlängert. Doch die romantische Stimmung würde bald in eine voller Angst, Wut und Panik kippen. Um 0.30 Uhr, die beiden sind so vertieft in ihr Gespräch, hören sie draußen plötzlich eine tiefe Stimme. Und ehe sie verarbeiten können, ob sich diese ihnen nähert, fährt ein spitzer Gegenstand in die Zeltwand. Es handelt sich nicht um ein kleines Taschenmesser, nicht so eines, das auch Lukas in der Hosentasche mit sich trägt. Der spitze Gegenstand, der die dünne Schicht zwischen ihrem Angreifer und ihnen trennt, sieht fast aus wie eine Machete. Er ist scharf, spitz und unüblich groß. Tatsächlich ist es eine Astsäge, aber beide kennen sich da nicht wirklich aus und gehen davon aus, dass dieser Mann eine Machete bei sich trägt.
Das ist ja das Horrorszenario schlechthin, wenn man an Zelten denkt, dass dort einfach jemand hinkommt. Ja. Schlimm.
Ja, es ist komplett verlassen und da ist jetzt, du rechnest damit ja auch nicht.
Nee.
Und dann wirst du auf einmal angegriffen und also dieser Schock muss so groß gewesen sein.
Oh Gott.
Der Mann, der plötzlich vor ihnen steht, schreit aggressiv und fordert Geld von ihnen. Lukas und Vanessa stehen beide völlig unter Schock. Ehe sie in ihren Taschen danach wühlen können, fordert der Angreifer aber etwas anderes ein. Er fordert Vanessa auf, aus dem Zelt zu kommen. Er wolle Geschlechtsverkehr mit ihr haben. So sagt er es im Englischen. Aber was der Mann meint, er will Vanessa vergewaltigen. Vanessa und Lukas haben beide fürchterliche Angst um ihr Leben und auch um das der anderen Person.
Und die Person, die die beiden jetzt angreift, spricht Englisch mit denen?
Ja. Lukas weiß nicht, was er tun soll. Er müsse sich jetzt irgendwie schnell einen Plan überlegen, aber in all diesem Stress und der Panik ist, glaube ich, der Kopf einfach nicht in der Lage, überhaupt irgendwelche klaren Gedanken zu fassen. Und Vanessa erinnert sich an einen Freiburger Fall, in dem eine junge Frau ebenfalls überwältigt wurde, vergewaltigt und dann getötet, weil sie versucht hatte, sich zu wehren und ganz offensichtlich abgeneigt von dem Angreifer war.
Mhm.
Sie sieht also keinen anderen Ausweg, als den Angreifer zu beruhigen. Und das geht nur, wenn sie tut, was er von ihr wolle.
Oh Gott.
Lukas sagt sie dann, dass er bitte nicht einschreiten solle, weil sie Angst habe, was passieren könnte. Sie würde jetzt aus dem Zelt zu dem Mann gehen. Jetzt steht sie vor ihm und immer wieder redet sie auf den aggressiven Mann ein. Der fokussiert sich dann erstmal nur auf sie und Vanessa lässt alles über sich ergehen, weil ihr auch einfach keine andere Wahl bleibt. Kurz bevor der Angreifer beginnen will, sie zu vergewaltigen, hört er Lukas im Zelt leise sprechen. Und dann kochen seine Aggressionen wieder hoch. Er fängt wieder an rumzuschreien, zu fragen, was er da mache, ob er jetzt die Polizei rufe. Mhm. Vanessa versucht ihn wieder zu beruhigen, auf ihn einzureden, dass Lukas nicht mit der Polizei spreche, sondern nur mit Freunden telefoniere. Tatsächlich ruft Lukas aber die Polizei. Er hatte zum Glück sein Telefon dabei. Glücklicherweise versteht der Angreifer aufgrund der Sprachbarriere nicht, was Lukas sagt. Doch von der erhofften Hilfe wird Lukas enttäuscht, denn die Polizistin, die auf der anderen Seite der Leitung ist, glaubt ihm nicht.
Was?
Sie glaubt, Lukas würde sich einen Spaß erlauben. Ja. Ihr schüttelt jetzt vielleicht mit dem Kopf, so wie du auch gerade mir gegenüber. Und auch andere BeamtInnen der Polizei, unter anderem der Beamte Robert Scholten der Polizei Bonn, sind der Meinung, dass hier gewaltig etwas schiefgelaufen ist.
Wir müssen daran arbeiten, dass es natürlich in dieser Form nicht wieder passiert. Das heißt, wir haben intern natürlich entsprechend nachbereitet und darüber hinaus auch vorher schon personelle Konsequenzen dazu gezogen.
Krass. Wichtig und richtig,
ja.
Aber natürlich in dem Moment ultra schlimm für Lukas und auch für Vanessa, die jetzt ja hofft, dass Lukas irgendwie Hilfe holen kann. Demnach soll Lukas gesagt haben, meine Freundin wird gerade vergewaltigt. Die Frau der Leitstelle ihm gegenüber sagt dann, und da geht gerade jemand ihre Freundin an oder wie? Dann sagt Lukas wieder, er hat eine Machete dabei. Die Frau, sie wollen mich nicht verarschen, ja? Lukas? Nein, nein, er vergewaltigt sie gerade. Bitte schicken Sie jemanden. Die Frau sagt wieder, ja, ich schicke jemanden. Danke, tschö. Und da fällt mir gerade beim Lesen auf, dass wir es ja aus amerikanischen, US-amerikanischen Fällen, in denen ein 911, also ein Notruf abgesetzt wurde, ganz anders läuft, weil da ja in den meisten Fällen die Person in dieser Leitstelle oder die da diesen Anruf entgegennimmt, dranbleibt, soweit es möglich ist. Also sie legt auf, aber normalerweise ist ja schon eigentlich der Fall, dass man zumindest versucht, Kontakt zu der Person zu halten, um so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Ja klar, in der Situation ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil der Lukas auch in so einer Situation ist von, vielleicht will er gar nicht weiterreden, weil das sonst noch schlimmer werden könnte, die Situation. Hm. Aber sie legt ja von sich selbst auf.
Ja, stimmt. Das hatten wir ja schon in 1-2 Fällen jetzt auch schon aus Amerika. Und es war ja bei beiden auch klar, dass das nicht so richtig gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine allgemeine, nicht Regel ist, aber eine Handlungsrichtlinie wahrscheinlich oder eine Handlungsempfehlung, einfach dran zu bleiben, bis die Einsatzkräfte vor Ort sind, um irgendwas ausrichten zu können. Aber wenn sie ihm halt schon so nicht glaubt und wenn sie, hat sie das so wörtlich gesagt, wie du es gerade vorgelesen hast?
Ich kenne den Sound selber nicht. Das habe ich nur aus einer Quelle. Das heißt, ich kann euch nicht zu 100% sagen, ob das Gespräch genau so abgelaufen ist. Aber der Inhalt soll ungefähr so gewesen sein und auch von der Länge her das jetzt nicht überschritten haben.
Und dann stell dir einfach mal vor, du traust dich, dort anzurufen, jetzt nicht im Begriff, einfach jetzt die Polizei zu kontaktieren, sondern in der Angst, dass der euch angegriffen hat, das mitbekommt und dir irgendwie danach an den Kragen will oder so oder dir danach irgendwie Schlimmeres antun will als so schon.
Und ja, oder in dem Moment der Frau etwas antut.
Ja, aber ich meine, dass er sich gerade seinen Mut zusammennimmt, um dort anzurufen und dann auf der anderen Seite erstmal, Unverständnis, nicht nur Unverständnis, sondern Zweifel auch an der Geschichte bestehen. Ja. Und klar hat man oft diese Scherzanrufe, glaube ich, aber es ist ja trotzdem wichtig, dem nachzugehen und dann vielleicht Konsequenzen zu ziehen, wenn es ein Scherz war. Ja. Da gibt es ja auch dann Strafen für oder irgendwelche
Folgen, auf jeden Fall Konsequenzen.
Konsequenzzahlungen, irgendwie sowas. Aber da dann einfach einfach nichts zu machen, das ist echt hart.
Ja, man muss sagen, dass Lukas sehr ruhig gesprochen haben muss, weil er ja versuchte, nicht auffällig zu wirken. Und sie das vielleicht deswegen fehlinterpretiert hat. Aber ich finde, da merkt man schon, dass auch nicht genug Fragen gestellt werden. Also, dass er jetzt in dieser Situation nicht klar sagen kann, das und das passiert gerade, ich kann gerade nicht so laut sprechen, weil, sondern dass man das erfragen muss, um dann herauszufinden, ist die Situation so, wie sie gerade geschildert wird, oder wird uns da gerade irgendwie einen Streich gespielt?
Ja.
Und vielleicht liegt es auch an dem Thema Vergewaltigung an sich, dass das einfach nicht ernst genug genommen wird.
Ja.
Während der Vergewaltigung schaut der Vergewaltiger die junge Frau nicht an. Er ejakuliert und nimmt, was er dem Paar geraubt hat und rennt dann davon in die Dunkelheit. Muss man ja auch sagen, diese Siegaue, da gibt es keine Straßenlaternen, zumindest nicht in den Wiesen. Das ist ein Naturschutzgebiet, da gibt es auch Wege, die sind vielleicht zum Teil an manchen Stellen noch beleuchtet. Aber grundsätzlich ist es einfach naturbelassen. Bedeutet, da ist es zappenduster.
Und Dunkelheit in der Natur ist ganz anders als Dunkelheit in der Stadt. Also es ist halt wirklich dann komplett dunkel.
Ist so, ja. Lukas und Vanessa rennen jetzt auch los, denn sie wissen, ihr Angreifer hat sich auf jeden Fall aus dem Staub gemacht und sie können jetzt irgendwie Hilfe holen oder zumindest wieder in Richtung Zivilisation rennen. Das Ganze hatte ja nun wirklich keine Seele weit und breit mitbekommen. Und erst als sie dann einen alarmierten Streifenwagen sehen, können sie das erste Mal etwas aufatmen. Von der Polizei werden in der Gegend danach Decken und ein Rucksack gefunden, genau die, die ihnen eben geklaut wurden. Die Polizei sucht dann mit Hilfe eines Phantombildes nach dem Täter. Eine Hundehalterin sieht beim Spazieren einen Mann, der dem vom Phantombild ähnlich sieht. Die Polizei alarmiert sie daraufhin und diese können den Mann dann auch fassen. Nicht ganz so einfach, also er ist nicht ganz so einfach zu stellen, er wehrt sich und will auch wegrennen. Sie übermannen ihn aber und können ihn dann tatsächlich festnehmen. Und da habe ich in letzter Zeit öfter mal drüber nachgedacht, wie das bei Phantombildern eigentlich ist und in wie vielen Fällen dann tatsächlich anhand des Phantombildes ein Täter oder eine Täterin gefunden wird. Weil ich versuche von mir selbst auszugehen und ich bin eine Person, ich schaue schon viel anderen Leuten ins Gesicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jemanden wiedererkennen würde von einem Phantombild, was ich irgendwo mal vor 3 Wochen gesehen habe. Ich finde es schon krass, wenn man dann tatsächlich diese Erinnerung hat von, warte mal, ich habe doch da ein Phantombild gesehen. Ist das jetzt die Person? Denkst du, dir würde sowas auffallen?
Ich überlege gerade, aber ich glaube, also ich muss sagen, ich bin auch relativ aufmerksam. Ich möchte auch nicht immer so wirken, als ob ich jemanden einfach so auf der Straße random angucke. Also das liegt mir auch irgendwie fern. Aber ich bin schon relativ umsichtig in meinem Umfeld, wenn ich unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass ich mich an sowas erinnern würde, außer es ist jetzt super markant und ich nehme mir richtig vor, okay, das soll hier in meiner Gegend gewesen sein. Ich versuche jetzt mal drauf zu achten. Ich glaube dann Und dann würde ich mir, glaube ich, nachdem ich die Person gesehen habe, noch mal das Phantombild angucken und dann könnte ich dann noch mal sagen, ja, okay, das hat irgendwie gepasst, aber so einfach pauschal, glaube ich, auf gar keinen Fall. Also das finde ich stark, wenn man dadurch eine Person erkennt.
Voll. Dabei kam mir gerade der Gedanke, wenn unter euch jemand ist, der das schon mal gemacht hat, also wer da schon mal jemanden von einem Phantombild gesehen hat, schreibt uns mal, weil ich kann es mir halt nicht vorstellen, aber ich fände es super spannend herauszufinden, ob jemand von euch schon mal jemanden von einem Phantombild erkannt hat und dann daraufhin die Polizei oder so alarmiert hat.
Ja, du gehst ja auch nicht durch die Weltgeschichte eigentlich und suchst nur nach Gesichtern, die du kennst. Also du bist ja jetzt nicht im Alltag irgendwie drauf ausgelegt. Okay, ich habe jetzt mal vor 3 Wochen mal ein Phantombild gesehen. Ich gucke jetzt noch mal, vielleicht sehe ich hier irgendwie. Das ist ja in den Köpfen, in den alltäglichen Köpfen von uns ja eigentlich nicht drin. Ja, aber finde ich auch spannend. Also schreibt uns da auf jeden Fall mal.
Bei Martin Mörsdorf, einem Rechtsanwalt aus Bonn, geht kurze Zeit später ein Anruf ein.
Der Haftrichter rief an und sagte, pass auf, ich habe dich hier als Pflichtverteidiger beigeordnet, weil ich der Meinung bin, du hast die Nerven, so einen Fall verteidigen zu können. Wunder dich nicht, wenn gleich die Bild-Zeitung anruft und alle Leute und die Presse über dich herfällt. Am besten machst du das Handy lautlos und gehst nicht dran.
Martin Mörsdorf weiß nur grob, was ihn erwartet und wird im Laufe des Prozesses stark gefordert. Denn am 25. September 2017 ist Prozessbeginn. Die Studentin, die dort angegriffen und auch vergewaltigt wurde, gibt über 3 Stunden ihre Aussage. Also sie muss mit dem Vergewaltiger im Raum, mit dem Täter im Raum, nochmal über alles sprechen und all diese Details nennen, die ihr irgendwie im Kopf geblieben sind. Und ich finde es einfach so hart, mir das vor Augen zu führen, dass da eine Person, die sowas erlebt hat, das nochmal durchleben muss, durch ihre eigene Erzählung, nicht mal nur sich was anzuhören, sondern das selbst zu erzählen. Und das eigentlich der einzige Weg ist, diesen Fall gerecht aufzuklären und für Gerechtigkeit zu sorgen im Zuge des Strafmaßes, weil zum Glück haben sie den Täter ja.
Ja, das Problem ist halt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dass sie das alles nochmal erzählt und die Eindringlichkeit da irgendwie so klar zu machen, damit das Strafmaß dann halt auch nicht zu niedrig angesetzt wird.
Ja, nicht nur Vanessa, sondern auch Lukas trägt eine posttraumatische Belastungsstörung davon. Beide finden kaum in den Alltag zurück. Sie sind tatsächlich danach auch weiterhin zusammen. Ich glaube, es gibt ihnen beiden viel Kraft, irgendwie beieinander zu sein. Aber es ist natürlich auch unglaublich viel, sowas verarbeiten zu müssen, in beiden Situationen als Person, die ganz gezielt angegriffen und dann auch vergewaltigt wurde und auf der anderen Seite die Person, die nicht viel machen konnte, in der Angst, dass da noch was viel Schlimmeres passieren könnte. Beide seien jetzt im Alltag sehr antriebslos und ausgelaugt seit der Tat und hätten in vielen, vielen Situationen einfach große Angst. Das reicht schon, wenn sie irgendwo an irgendeinem Gebüsch vorbeilaufen und es raschelt, weil der Wind da einmal durchzieht. Also alles lässt sie hochschrecken und alles lässt sie auch irgendwie so ein bisschen daran erinnern, was da in dieser Nacht passiert ist. Der Täter, den habe ich jetzt hier umbenannt in Martin Z., und dieser zeigt entgegen der Hoffnung auch für die Betroffenen keine Reue. Er bestreitet die Tat sogar. In den Abstrichen der Frau, die sie dann direkt nach der Tat hat machen lassen, ist seine DNA gefunden worden. Da behauptet er, dass dieses Gutachten gefälscht wäre, dass ihm irgendjemand etwas anhängen möchte. Er weiß nur nicht, wer. Und dann tut er etwas, was mir die Sprache verschlagen hat.
Er hat nicht auf unseren Rat gehört. Er hat geredet und dann sich auch in Wut geredet und diese Sätze dann eben ausgerufen, wer mich der Vergewaltigung bezichtet, muss der dreckigste Mensch der Welt sein. Ich muss diese Frau eine Prostituierte nennen.
Was?
Sorry. Wie absurd ist das denn?
Alter.
Boah. Oh, das macht mich so wütend. Das macht mich so unglaublich wütend. Der nimmt sich ja alles raus, diese Frau so klein zu machen wie möglich und seine Tat in keinster Weise irgendwie als fälschlich anzusehen. Das ist so ein ekelhaftes Verhalten. Ja. Da ist so ein tiefer Frauenhass in dieser Person.
Boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das, also das hätte ich jetzt nicht erwartet.
In diesem Interview, was ihr gehört habt, das ist aus einer Interviewsequenz und die Interviewerin bzw. die Journalistin fragt ihn dann auch, wie er, was sowas in ihm auslöst. Und er hat da jetzt nicht viel zu gesagt, weil er da auch einfach nicht auf diese persönliche Schiene gehen kann, zumal er ja der Verteidiger ist und, sage ich mal, für den Mandanten um ein das geringste Strafmaß kämpft, was er für ihn bekommen kann. Aber er sagte, dass er diesen Mann dann, also den Martin Z., dann in den Keller befohlen hat. Also da ist, denke ich mal, ein Vernehmungsraum. Er sagte, das Gespräch sei sehr laut und kurz gewesen. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung. Ob aus seiner Richtung, weil er ihm eine Ansage gemacht hat. Er meinte, er hätte dann den Martin Z. ein bisschen beruhigen können. Also ich glaube, beide sind sehr laut geworden. Der Martin Z. grundsätzlich aufgrund seiner Art. Und der Rechtsanwalt aber auch, weil er seinen Mandanten da ein bisschen zügeln wollte, glaube ich, weil es ihm dann auch gereicht hat.
Boah.
In diesem Interview sind ein paar andere Aussagen gefallen, mit denen ich auf jeden Fall nicht so übereinstimme, beziehungsweise denen ich sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Ich glaube, das ist VerteidigerInnenverhalten. Er sagte zum Beispiel, es handele sich in Anführungsstrichen, das hat er auch wortwörtlich so gesagt, nur um eine Vergewaltigung. Denn tatsächlich wird Martin Z. zu 11,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wegen besonders schwerer Vergewaltigung und besonders schwerer Erpressung. Und der Verteidiger legt auch Revision ein. Ein Detail, das ich außen vor gelassen habe und für mich grundsätzlich in diesem Fall keinen Platz findet, beziehungsweise ich da keinen Fokus drauf legen wollte, ist, dass Martin Z. ein 31-jähriger Mann aus Ghana ist. Er ist also nicht weiß. Er lebte vor der Tat in einer Flüchtlingsunterkunft. Und der Verteidiger stellt die Frage in den Raum, ob es das gleiche Strafmaß gegeben hätte, wenn Martin Z. zum Beispiel einen Feuerwehrmann aus irgendeinem kleinen Dorf gewesen wäre. Ein deutscher Mann. Ich finde die Frage hier berechtigt, aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass es ein geringeres Strafmaß hätte geben müssen für Martin Z., sondern weil alle anderen Vergewaltigungstaten meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr häufig, gerade wenn es sich um einen weißen Cis-Mann handelt, viel zu niedrig angesetzt sind in der Strafe, in dem Strafmaß.
Ich hatte jetzt auch gerade, als du das Strafmaß vorgelesen hast, im Kopf, dass im Durchschnitt Vergewaltigungen nicht so hart bestraft werden, nicht zu Recht, aber ich hatte das so im Kopf, ich weiß nicht, von 5 bis 6, 7 Jahren hatte ich jetzt gedacht. Also es war jetzt einfach nur mein Gefühl. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das Strafmaß da, es ist wahrscheinlich sehr individuell, aber ich weiß nicht genau, wie das Strafmaß da so ungefähr ist. Aber das war so, was mein Gefühl mir gerade gesagt hat, weißt du? Das war irgendwie,
Ja, hierzu habe ich gerade noch mal recherchiert, um euch das genauer sagen zu können. Und in einem Dokument des Bundestages, also bundestag.de, gibt es ein Punkt, der heißt Rechtslage in Deutschland zu Vergewaltigung und sexuellen Übergriff. Und dort heißt es wortwörtlich, also Zitat, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Und in dem Fall jetzt, gerade den wir heute besprechen, geht es ja auch noch um die schwere Erpressung. Und natürlich schwere Vergewaltigung, aber 11,5 Jahre zu 5 Jahren steht für mich nicht im Verhältnis. Das ist für mich nicht miteinander zu vergleichen. Und ich finde, 5 Jahre für eine Vergewaltigung ist einfach zu wenig.
Ja, weil, ich auch, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, wir sprechen ja hier nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, über den sexuellen Übergriff, sondern alles, was danach folgt. Diese Person ist stark traumatisiert. In dem Fall sind es sogar 2 Personen, die traumatisiert sind. Vielleicht hat sie sogar körperliche Verletzungen von sich getragen. In einigen Fällen, in denen Vergewaltigungen mit weniger als 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden, geht es oft auch darum, dass zum Beispiel der Täter oder die Täterin ein freiwilliges Geständnis abgegeben hat. So muss das Opfer zum Beispiel nicht selbst noch einmal im Prozess aussagen und es bleibt ein nachträgliches Leid an der Stelle erspart. Nachträgliches Leid wird immer da sein, aber diesen Punkt zumindest kann man dem Opfer und den Betroffenen ersparen. Ja, ich verstehe, dass man einen Täter oder eine Täterin dazu bringen muss, von sich selbst auszusagen, damit man einfach einen faireren Prozess, einen smootheren Prozess zu bekommen, um nicht immer darauf zu stoßen, dass da jemand sagt, nein, ich war das nicht, ihr wollt mir was Schlechtes oder sonst was. Aber das dann auf so wenig runterzusetzen, finde ich echt übertrieben.
Ich stimme dir da auf jeden Fall total zu, dass die Strafe von 5 Jahren oder gar weniger viel zu niedrig angesetzt ist für die Folgen, die es dann im Endeffekt mit sich trägt.
Die Folge der Revision ist dann, dass Martin Z.'s Strafe auf 10 Jahre herabgesetzt wird. Martin Z. zeigt nie Reue, hat das auch danach nie getan, hat diese Tat niemals eingestanden oder gestanden. Und im Laufe seiner Haft wird dann seine Haftstrafe wieder um 10 Monate verlängert, weil er in seiner eigenen Zelle Feuer legte und seine Führung in der Haft alles andere als reibungslos war. Mhm. Und ich finde, das sagt sehr viel über die Person aus, wenn man es nicht schafft, nach so einer Tat, wenn man sich schon in der Haftstrafe befindet, sich ordentlich zu verhalten oder zumindest dann anzunehmen, ich werde hier gerade tatsächlich bestraft für etwas und ganz offensichtlich bin ich nicht im Recht und ganz offensichtlich bin ich mit meiner Version dieser Sache auch nicht durchgekommen, sondern er ist weiterhin der Überzeugung, dass er nichts falsch gemacht hat, dass er das nicht war, also er ist nicht der Überzeugung, dass er das nicht war, aber er möchte das nach außen tragen,
ja,
und hofft darauf, dass, ja, keine Ahnung, sich das dann damit erledigt hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas hofft.
Da ist halt gar keine Einsicht und auch noch das Leugnen auf seiner Seite.
Ja.
Wenn das Opfer selbst sagen kann, das ist der Täter gewesen, dann ist ja da wohl kein Zweifel mehr dran zu finden. Bedeutet, dass er ja auch zu Recht da als Täter rangezogen wurde. Das ist ja ganz klar.
Ja, und ich meine, der Beweis der DNA, also noch der genauer halt, geht es ja eigentlich ja, gar nicht.
Ja.
Aber gut, da ist er ja der Meinung, dass das gefälscht wurde. Vanessa sagt im Nachhinein, dass sie die Leichtigkeit in jener Nacht verloren habe. Beide seien nach der Tat schwer traumatisiert. Das war dieses Mal ein etwas anderer Fall, denn im Gegensatz zu fast allen Fällen unseres Podcasts ist kein Mensch ums Leben gekommen. Für eine Weile haben 2 Menschen aber ihr Leben verloren, meiner Meinung nach, und ja, auch aus den Erzählungen, die ich gehört habe. Und jetzt sind sie damit allein gelassen, dafür zu sorgen, dieses wiederzugewinnen. Für solche Fälle, wenn jemand Opfer einer Gewalttat oder von Kriminalität im Allgemeinen geworden ist, gibt es den Verein Weißer Ring. Wenn der Gang zur Polizei zu schwer wirkt und ihr erst einmal mit jemandem darüber sprechen wollt, bei dem ihr euch sicher sein könnt, dass diese Person genau dafür da ist, euch aufzufangen, euch zuzuhören und euch vor allem zu glauben, dann gibt es ein Online-Angebot, aber auch eine Hotline. Beides verlinken wir euch nochmal in der Episodenbeschreibung.
Ich kenne sogar tatsächlich jemanden, der das Angebot schon mal wahrgenommen hat und ich kann nur sagen, dass das eine gute Sache ist. Und auch sehr gut, dass du das erwähnst. Also finde ich auch ganz wichtig.
Ja, das waren meine abschließenden Worte zum Fall. Und damit kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diese Woche dabei wart und auch die anderen Wochen immer einschaltet. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns zuhört und mit dabei seid. Und mit Chinoas abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Beenden wir diese Folge. Habt's fein und passt auf euch auf.
Bis nächste Woche, Leute.
Ciao.
Tschüss.
Sounds of Crime. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.